einen ganz schönen guten Morgen wünsche ich euch allen und einen ganz besonders schönen ersten Advent. Ich habe mich gefreut, dass die Adventszeit beginnt und dass wir jetzt Adventslieder singen können. Denn diese Lieder haben wir ja nur eine kurze Zeit im Jahr Gelegenheit zu singen. Und deswegen dachte ich, starten wir heute auch direkt mit diesem Lied O komm, du Morgenstern. Das Bild, was am Anfang eingeblendet war, hat den Morgenstern gezeigt. Und der Morgenstern ist quasi das letzte Gestirn, was man am Himmel noch sieht, bevor die Sonne aufgeht. Und dieser Stern hat deshalb eine besondere Bedeutung, weil man weiß, wenn man diesen Stern sieht, ist die dunkle Nacht vorbei. Das ist besonders wichtig für Menschen, die nachts schlecht schlafen, die vielleicht Schmerzen haben, für Kranke, für Leute mit Sorgen, die wach werden in der Nacht von ihren Sorgen. Und wenn man weiß, der Stern ist jetzt zu sehen und bald kommt die Sonne, egal ob ich sie sehe oder nicht, aber es wird Tag, dann weiß ich, mein Kummer und meine Sorgen, das Dunkle der Nacht hat ein Ende. Und das ist einfach etwas ganz Tröstliches und ein ganz schönes Bild auch für Jesus, den Morgenstern. Und heute, wenn wir die Adventszeit hier gemeinsam beginnen, können wir uns ja in ganz vielen verschiedenen, durch viele verschiedene Dinge so deutlich machen, was das heißt, dass Jesus der Morgenstern ist. Ich habe ein ganz schönes Zitat gestern Abend gelesen, so zum Beginn der Adventszeit. Das möchte ich euch jetzt noch weitergeben. Seht, die gute Zeit ist nah. Gott kommt auf die Erde. Kommt und ist für alle da. Kommt, dass Friede werde. Ich möchte beten und bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sind in diesem Gottesdienst. Ich danke dir, dass du uns eingeladen hast, zu kommen zu dir, zu hören, was du uns sagen willst, dass du uns einlädst, aufzutanken, neue Kraft zu schöpfen, dass du uns einlädst, die Sorgen, den Kummer, das Dunkle und das Schwere hinter uns zu lassen und jetzt auf dich zu sehen. Danke, dass du ein Morgenstern bist, dass du jemand bist, der Hoffnung bringt, der uns Mut macht, der uns stärkt und der bei uns ist. Und du bist jetzt hier bei uns, so wie du an jedem Ort bist, wo Menschen sich treffen, in deinem Namen. Danke, dass du uns erfüllen willst mit deinem Geist und mit deiner Kraft. Und das bitten wir dich auch für die Menschen, die jetzt gerne irgendwo Gottesdienst feiern würden und das einfach nicht können. Sei du überall, wo Menschen sich sehnen nach dir, wo Menschen dich suchen und wo Menschen Hunger haben nach dir. Danke, dass du uns jetzt offene Ohren und offene Herzen schenken willst und dass du selbst uns jetzt begegnest. Amen. Bei mir ist es selten, aber ab und zu ist es tatsächlich auch schon mal vorgekommen, dass ich in der Nacht wach geworden bin und dass dann ganz viele Fragen und Gedanken in meinem Kopf waren. Ich denke, mancher von euch wird das häufiger erleben, dass dann so alles hochkommt, was am Tag vielleicht unterdrückt worden ist und dass alles da ist, was mich so beschäftigt. Ich habe ein ganz schönes Bild gefunden von Menschen aus dem Dorf oder aus dem Städtchen Wippra. Das liegt im Harz. Und die haben sich überlegt, all unsere Fragen, all unsere Sorgen, alle unsere Gedanken, die wir haben, die sammeln wir einmal. Kannst du das Bild einblenden? Und die schreiben wir auf und packen sie in ein Buch. Und dann haben die eine Skulptur gebaut in Wippra, in ihren Park gestellt und haben quasi das, was das ganze Dorf bewegt, in einer, wie so eine Schatulle oder sowas, in dieses Buch gepackt und versiegelt. In 2006, kann man sehen, haben die das gemacht. Und sie haben gesagt, wir wollen das in 2030 2030 wieder öffnen, dieses Buch. Und dann sollen die Menschen, die dann leben in Wippra, gucken, was sie für Antworten haben auf diese Fragen. Und diese Fragen sind, wie man daneben sieht, ganz allgemein auch Fragen der Menschheit. Warum, woher, womit, was und wie, wie weit und wer, wann, wo, wessen, wem, wie viel, wen, inwieweit, wohin, warum. Und ich denke, euch fallen dazu auch ganz viele Fragen ein. Und ich fand ganz besonders spannend, dass sie diese Fragen in das Buch mit den 7 Siegeln gepackt haben. Das Buch mit den 7 Siegeln wird uns heute im Gottesdienst beschäftigen, denn das ist ein Bild, was aus der Offenbarung kommt. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was eure Fragen sind. Ich gehe da gleich noch mal ganz kurz drauf ein und wir singen jetzt noch ein Lied und sammeln dabei die Kollekte ein. Ein Buch mit 7 Siegeln. Als Rolf Cyrus mir gesagt hat, über welchen Text er predigen möchte, da habe ich erst gedacht, oh, das ist aber ein schwerer Text für den ersten Advent. Aber es ist ein ganz adventlicher Text. Und ich habe mich dann gefragt, was ist denn ein Buch mit 7 Siegeln überhaupt für mich? Auf keinen Fall ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich das, was ich euch jetzt als Info weitergeben möchte. Eine ganz kleine, aber wichtige Sache dazu vielleicht vorab. Einige Leute von euch haben sich angewöhnt, draußen vor dem Eingang in der 2. Reihe zu parken. Das ist heute die letzte Gelegenheit, dass ihr das machen durftet. Bitte ab nächster Woche nur noch einreihig parken und ansonsten die Parkplätze hier in der Gegend nutzen, auf dem Audi-Parkplatz oder in den Seitenstraßen. Denn falls hier mal was passiert und ein Rettungswagen kommen muss, ist das einfach zu eng. Was ich euch als Info auch weitergeben möchte, und jetzt habe ich es da unten liegen lassen, ist eine herzliche Einladung zum nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag kann man nämlich ganz besonders selber kommen natürlich und alle die mitbringen, die in Gefahr stehen, sich von einem Weihnachtsbaum erschlagen zu lassen Und ich habe gedacht, das kann man ja direkt sehen, aber auch vielleicht sinnbildlich sich vorstellen. Also nächsten Sonntag gibt es einen farbigen Gottesdienst zum Thema Weihnachten für Anfänger. Und das ist ein Gottesdienst für Jung und Alt, für Groß und Klein, für euch, die ihr hier seid, für eure Nachbarn, für eure Freunde, für eure Kollegen, für einfach alle, die mal auf eine ganz andere Art über Weihnachten nachdenken wollen. Am Samstag, dem 10. Dezember, das wurde letzte Woche auch schon einmal gesagt, findet hier ein besonderes Konzert statt, eine Kooperation, sag ich mal, mit der Musikschule Muse. Ich habe gesehen, draußen an dem Schaukasten hängt auch eine Info dazu. Und sowohl diese Karten als auch die Infos zu dem Konzert findet ihr auch hier im Vorraum auf dem Schriftenständer. Heute konnte es leider keine Zettel geben zu dem Gottesdienst, aber ich möchte euch darauf aufmerksam machen, ihr habt alle den Gemeindebrief in den Fächern oder auch auf dem Schriftenständer. Der sieht jetzt auch sehr festlich aus von vorne. Ich habe die Seite aufgeschlagen, die für alle wichtig ist. Auf dieser Seite hier stehen nochmal die besonderen Zeiten und Termine für die Gottesdienste zu Weihnachten und Neujahr, beziehungsweise Silvester. Ja, Rolf möchte jetzt noch was zum Gebetstag sagen.
Ja, wir hatten gestern unseren Gebetsvormittag und das war ein sehr schöner Morgen. Wir haben für unterschiedliche Bereiche gebetet, für die Stadt, für diakonische Aufgaben, für Stern im Norden, InSusto, Initiative für Schülerinnen und Schülerinnen in Dortmund, für Bethanien Mobil. Wir haben für unsere Gemeinde gebetet, für verfolgte Christen. Ein breites Spektrum haben wir abgedeckt und ich habe eine ganz tiefe Freude empfunden. Also wenn wir beten, dann ist der Heilige Geist da. Der ist auch sonst da, aber der Heilige Geist hilft uns in besonderer Weise beim Gebet und mich hat eine tiefe Freude erfüllt. Der Besuch Gebetsvormittages kann noch zunehmen. Wir werden, damit wir da hineinfinden in solches gemeinsames Beten, im Lauf des nächsten Jahres mehrfach so einen Gebetsvormittag haben. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich. Ja, die Zettel, wo die Gebetsanliegen draufstehen, die haben wir vorne ausgelegt an dem Infostand, damit die Hauskreise oder auch wer das persönlich mag, dafür beten können. Also wer Gebetsanliegen sucht für die Gemeinde, für unsere Stadt, dort draußen werdet ihr fündig.
Ein Buch mit 7 Siegeln. Also die Infos, die sind klar, die kann man einordnen und verstehen. Aber was ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln? Ich habe länger darüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen, ein Schüler von mir, der so unerreichbar scheint und wo ich das Gefühl habe, egal was ich ihm anbiete, der ist so wie in Watte gepackt, irgendwie so, ja, das kann man gar nicht beschreiben. Dieses Kind ist für mich ein Stück, ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe noch keine Idee, wie ich da rankomme, wie ich es irgendwie packen kann. Ein Buch mit 7 Siegeln ist für mich aber auch eine Mail von einer Freundin, die ich bekommen habe und die geschrieben hat, sie ist in großer Sorge, dass ihre Kinder ihr entgleiten. Sie hat selbst so viel zu tun und ist so eingebunden in ihre ganzen Dinge, dass sie wenig Zeit hat für ihre Familie und trotzdem auch spürt, da läuft was schief und ich möchte mehr schaffen, aber ich habe keine Kraft mehr. Ein Buch mit 7 Siegeln. Ein Buch mit 7 Siegeln ist für mich auch, wenn ich so merke, es gibt unendlich viele Menschen, natürlich nicht unendlich viele, aber mir kommt es so vor, die irgendetwas wollen von mir, die mich fragen, die mein Geld wollen, meine Zeit, meine Kraft, die wollen, dass ich etwas tue für sie oder irgendwie mich einbringe und ich merke, ich selbst habe auch nur eine kleine Kraft, eine kleine Menge an Zeit, an Geld, an Möglichkeit. Das sind so kleine Beispiele dafür, was so ein Buch mit 7 Siegeln sein kann. Ich kann auch weitergehen und wir werden in der Predigt da auch weitere Beispiele zu hören. Und ich denke, jedem von euch fallen auch eigene Beispiele ein. Was ist für dich wie ein Buch mit 7 Siegeln? Wir feiern jetzt Advent und wir starten heute mit der Adventszeit. Und viele sagen, mir ist gar nicht so nach Advent. Aber ich denke, Advent ist eine Entscheidung. Und zwar die Entscheidung für mich, dass ich sage, ich will mir in dieser Zeit Zeit nehmen, Jesus zu begegnen. Ich will in dieser Zeit mir Zeit nehmen, offen zu werden und zu gucken, wo bricht vielleicht ein kleines Siegel auf, wo zeigt sich ein Weg, wo gibt es eine Möglichkeit. Und das wird auch ausgedrückt mit dem nächsten Lied, das wir singen. Es wird nicht immer dunkel sein. Und das ist eine Zusage, die gilt schon seit alter Zeit bis in unsere Zeit heute.
Ja, es gibt unglaublich viele Fragen in unserer heutigen Welt. Am Donnerstag in dieser Woche habe ich mir eine Tageszeitung gekauft, die FAZ. Und da bin ich gleich auf der ersten und der folgenden zweiten Seite auf eine Reihe solcher Fragen gestoßen. Da steht zum Beispiel, Jemens Präsident willigt in Machtübergabe ein. Da gibt es Unruhe in der arabischen Welt, in vielen arabischen Ländern wächst der Druck auf die Regierung. Vor allem junge Leute machen den politischen Eliten Druck, haben ihnen den Kampf angesagt. Und Menschen fragen sich, was wird dort geschehen? Was hat das für Auswirkungen im Blick auf uns hier in Deutschland? Im Blick auf die Wirtschaft, vielleicht im Blick auf Terrorismus? Ja, und dann lese ich hier weiter. Dann steht hier, Merkel attackiert EU-Kommission wegen Eurobonds. Finanzkrise in Europa, Millionen, Milliarden, Billionen, tägliche Schlagzeilen über immer größere Defizite der öffentlichen Haushalte, nicht nur in Griechenland. Und Menschen fragen sich, wie wird das werden? Ist meine Rente noch sicher? Was ist überhaupt sicher? Werde ich genug zum Leben haben? Und dann steht hier unten links, Nokia Siemens Network streicht 17.000 Stellen, darunter 3.000 Stellen in Deutschland. 3.000 Menschen fragen sich, wo werde ich eine neue Arbeitsstelle finden? Werde ich überhaupt Arbeit finden? Rechts daneben Castortransport auf dem Weg nach Gorleben. Aktivisten und Demonstranten behindern den Zug. Menschen fragen sich, wie sicher ist Atomenergie? Kann sich eine Katastrophe wie in Fukushima auch in Deutschland, in Europa wiederholen? Und wenn ich dann so ins Innere gehe, dann finde ich da weitere Nachrichten. Eine Nachricht, da heißt es, Merkel besorgt über Klimaschutz. Der Klimaschutz befinde sich weltweit in einer ausgesprochenen, schwierigen und unerfreulichen Situation. Thema Klimawandel, Klimaerwärmung. Menschen fragen sich, welche Veränderungen, welche Naturkatastrophen kommen auf uns noch zu? Ich könnte so weitermachen, könnte den ganzen Vormittag damit verbringen, eine Frage an die andere zu reihen. Wo aber sind die Antworten? In dieser Zeitung hier habe ich keine befriedigenden Antworten gefunden. Klar, es gibt eine öffentliche Diskussion, es gibt viele unterschiedliche Meinungen, viele Experten, aber allzu oft keine wirklich überzeugenden Antworten. Gehen wir weg von dem großen politischen Terrain in das Persönliche hinein. Auch dort haben wir unsere Fragen. Conny hat das eben in der Moderation angeschnitten. Da fragt sich vielleicht jemand, was ist mit meiner Gesundheit, was ist mit meinem Rücken, mit meinen Bandscheiben, was ist mit dem Schatten auf meiner Röntgenaufnahme, warum ich, warum muss mir das gerade passieren, wie viel Zeit, wie viel Handlungsspielraum bleibt mir denn noch? Und jemand anders fragt sich, was ist mit meiner Ehe, mit meiner Partnerschaft, kriegen wir unsere Konflikte wieder unter die Füße? Werde ich die Enttäuschung, die mir mein Partner bereitet hat, überwinden können? Gibt es noch eine gemeinsame Zukunft für uns? Und vielleicht fragt sich jemand im Blick auf die eigenen Kinder und die Beziehung zu ihnen oder jemand anders im Blick auf die eigenen Eltern, kann ich das Vertrauen wiedergewinnen? Und dann dieser Bereich, der so viel in unserem Leben an Raum beansprucht, unsere Arbeit. Was ist mit meiner Arbeit? Werde ich dem Druck der Belastung standhalten können? Was tue ich mit den Kollegen, mit der Kollegin, die mich mobbt? Werde ich neue Aufträge für meine Firma bekommen? Und. Viele, viele, viele Fragen. Was sind deine Fragen heute Morgen? Hast du Antworten? Ich befürchte, viele Menschen, die meisten Menschen, vielleicht alle Menschen, haben letztlich auf diese erschlagende Fülle von Fragen keine befriedigenden Antworten. Auch nicht die Christen. Was passiert denn dann eigentlich, wenn wir viele Fragen haben, aber keine wirklichen Antworten? Was machen wir dann? Ich möchte mal ein paar Möglichkeiten vorstellen, was dann passieren kann, wie wir damit umgehen können. Wir können ja immer weiter nach Antworten suchen. Das kostet Kraft. Das macht auch müde. Das lähmt. Das ist wie bei einem Computer, wo man ein Programm nach dem anderen öffnet und startet und irgendwann rödelt der Computer nur noch und er kann nicht mehr effektiv arbeiten. Wer so viele offene Fragen hat, der ist gelähmt. Vielleicht kommt er in eine Depression. Eine andere Möglichkeit, Menschen, die offene Fragen haben und keine Antworten, werden verführbar. Sie werden verführbar von Menschen, die ihnen eine Antwort versprechen. So ist es in unserem Land, in Deutschland, in den 30er Jahren geschehen mit Adolf Hitler, der kurze und billige, verheißungsvolle Antworten versprach und ein ganzes Volk, unser deutsches Volk, verführt hat, zu einem Weltkrieg, einen Weltkrieg anzuzetteln. Wer viele offene Fragen hat und keine Antworten, kann sie ja auch verdrängen. Er kann sie ignorieren. Aber das kostet auch Kraft. Und dann gilt letzten Endes das, was ich zu der ersten Möglichkeit gesagt habe, Wenn man immer Kraft aufwenden muss, dann macht das müde, dann lähmt das. Und was ist, wenn einen die offenen Fragen doch auf einmal einholen, mitten im Lauf? Man hat gedacht, man hat es weit weggeschoben und dann auf einmal fällt es einem wieder auf die Füße. Und eine vierte Möglichkeit noch. Wer offene Fragen hat und keine Antworten, der ist vielleicht desillusioniert. Er wird zynisch. Sie wird zynisch. Man wird ungenießbar. Sagt, das kenne ich doch alles. Alles Käse. Nichts Neues unter der Sonne. Alles sowieso mehr Schein als Sein. Lug und Betrug. Die vielen Fragen unseres Lebens schreien nach Antworten. Die Fragen deines und meines Lebens brauchen Antworten. Und wenn wir die nicht finden, dann belastet uns das enorm. Dann macht uns das krank. Jährlich erkranken in Deutschland nach Daten des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie etwa 4,4% der Männer bzw. 13,5% der Frauen an Depressionen. 18% der Bevölkerung, das muss man sich vorstellen, fast ein Fünftel erkranken jährlich an Depressionen. Das ist ja nur so möglich, dass Leute immer wieder erneut krank werden. Ich vermute, hier besteht ein Zusammenhang. Sicherlich kann man Depressionen nicht monokausal erklären. Aber das hat etwas auch mit diesen vielen ungeklärten Fragen zu tun. Viele Fragen. Wo bleiben die Antworten? Darum geht es heute. Was sagt denn Gott dazu? Was sagt unser Schöpfer, von dem wir in der Bibel lesen, dass er uns, seine Geschöpfe, die Menschen im Blick hat und liebt? Dass er uns so sehr liebt, dass er alles, was er hatte, das Beste, was er hatte, für uns hergab. Jesus Christus, seinen Sohn. Ich will uns gleich einen Abschnitt aus der Bibel lesen, aus dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. In diesem Buch kommt Johannes zu Wort, einer der 12 Jünger Jesu, einer der Apostel. Bevor ich das vorlese, möchte ich aber noch ein bisschen zu der Welt sagen, in der Johannes lebte. Denn in seiner Welt damals waren die Dinge mindestens ebenso verrückt und ungeklärt wie heute, jedenfalls aus seiner Sicht. Es gab bestimmt für ihn genauso viel ungeklärte Fragen wie für uns heute. Manches klingt davon an, in dem, was man in dem Buch der Offenbarung liest. Da waren die Gemeinden, die jungen Gemeinden, die er als Apostel zusammen mit den anderen Aposteln gegründet hatte. Sie waren in großen Schwierigkeiten. Sie waren in innerlichen Schwierigkeiten, sie hatten die Liebe zu Gott verloren und die Liebe untereinander verloren. Sie waren äußerlich in Schwierigkeiten, sie wurden verfolgt, sie litten unter übler Nachrede. Und dann nahmen die Übergriffe von Seiten des Staates, der römischen Regierung, zu. Es gab auf einmal diesen Zwang, den Kaiser zu verehren. Vielleicht war das zu der Zeit, wo Johannes geschrieben hat, der Kaiser Domitian. Es hat Märtyrer gegeben und Johannes war klar, es würde weitere geben. Johannes selbst, als einer der Leiter der frühen christlichen Bewegung, war inhaftiert worden, verbannt worden auf die Insel Patmos und dort weit ab vom Schuss war alles, für das er geglaubt hatte und gearbeitet hatte, sein ganzes Lebenswerk in Frage gestellt. Also auch bei ihm war das so. Viele Fragen, wo bleiben die Antworten? Und in dieser Situation auf der Insel Patmos hatte er eine Vision. Also Gott hat ihm etwas gezeigt. Ein Bild hatte er vor Augen, aber das war so real, als ob er träumen würde. Offenbarung 4, Vers 1, da wird das beschrieben. Johannes sagt, danach sah ich, eine Tür war geöffnet am Himmel und die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, sagte, komm herauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen muss. Und da wird beschrieben, wie Johannes sich auf einmal in einem himmlischen Thronsaal wiederfindet. Und in der Mitte dieses riesigen Saales ist ein Thron. Auf diesem Thron sitzt der ewige Gott. Und um den Thron herum 24 Älteste. Und vier mächtige
und merkwürdige Gestalten. Und alle in diesem Thron loben Gott, beten ihn an, geben ihm die Ehre. Also in der Situation, in der Johannes war, mit seinen vielen ungeklärten Fragen, da lädt ihn Gott ein, einen Blick hinter die Kulissen zu tun. Und jetzt kommt der Abschnitt, der für uns heute wichtig ist, Offenbarung 5, die Verse 1 bis 5. Und ich sah, heißt es dort, also Johannes spricht, und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah, ein gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Aber niemand im Himmel und auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und es lesen. Da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und es zu lesen. Da sagte einer der Ältesten zu mir: Weine nicht. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine 7 Siegel öffnen. Merkt ihr, in diesem Text geht es auch um eine Frage. Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Und ich behaupte jetzt mal, in dieser einen Frage schwingen alle anderen Fragen mit, die Johannes damals hatte. In dieser einen Frage schwingen alle Fragen mit, die wir heute, 2000 Jahre später fast, in einer postmodernen und globalen Welt haben. Und Johannes stellt fest, es gibt keine Antwort. Niemand ist würdig, diese Frage positiv zu beantworten. Das ist schlimm. Das ist schrecklich. Das ist eine schreckliche Antwortlosigkeit, unter der Johannes leidet, unter der wir leiden. Was tut Johannes? Er weint. Er vergießt Tränen. Und Johannes steht da für die ganze Menschheit, für dich und für mich. Er weint über diese Ratlosigkeit, die offenen Fragen, die über der ganzen Geschichte von uns Menschen, unserer Menschheit und unserem persönlichen Leben stehen. Über dem Auf und Ab, den Kriegen, den Revolutionen, den Versuchen, es immer wieder besser zu machen. Und dann geht doch wieder alles den Bach runter. Johannes weint. Und ich behaupte mal, das ist besser zu weinen, das ist besser zu weinen, als zu verdrängen oder bitter zu werden. Aber Gott sei Dank bleibt es dabei nicht. Und jetzt möchte ich noch einmal ausholen. Da ist ja in diesem Text die Rede von dem Buch mit den 7 Siegeln. Was ist das eigentlich für ein Buch? Was ist das für eine Buchrolle? Stehen da die Antworten drin auf alle die Fragen, die wir haben? Und wer die 7 Siegel öffnen kann, der kann dann alles beantworten? Ich will versuchen, das ein Stück zu erklären. Eine 7-fache Versiegelung war damals bei römischen Rechtsurkunden üblich. Da gab es dann einen Testator, der setzte zum Beispiel ein Testament auf. Da schrieb er dann alles auf die Schriftrolle. Dann hatte er 6 Zeugen, die mit ihm gemeinsam diese Schriftrolle von außen versiegelten. Und erst vor Gericht durfte diese Siegel aufgebrochen werden und damit wurde die Urkunde in Kraft gesetzt. Und dass die beidseitig beschriftet war, das hatte den Grund, damit man wusste, um was es sich handelte. Auf die Außenseite der Schriftrolle wurde in verkürzter Form der gleiche Inhalt noch einmal geschrieben, für jeden sichtbar. Also, wenn diese Urkunde mit 7 Siegeln versehen aufgebrochen wurde, dann wurde sie in Kraft gesetzt. Aber man erfuhr nichts Neues dadurch. Deswegen glaube ich, dass in dieser Schriftrolle, die Johannes in seiner Vision sieht, nicht die Antworten stehen auf alle diese Fragen, die wir haben, aber dass da etwas, dass es eine Rechtsurkunde ist, etwas, was in Kraft gesetzt wird. Und jetzt müssen wir noch mal weiterschauen. Gott streckte seine rechte Hand aus. Gottes rechte Hand ist etwas Besonderes. Also Boxer haben ja auch immer eine rechte, eine linke Hand und oft ist ja die rechte Hand viel stärker. Im Alten Testament ist Gottes rechte Hand ein Bild dafür, dass Gott handelt. Die rechte Hand ist Gottes Tathand. Mit der Hand befreit Gott sein Volk. Mit der rechten Hand greift Gott ein. Und wenn Johannes jetzt das sieht, dass Gott seine rechte Hand ausstreckt, dann ist das ein Bild, was sagt, Gott will eingreifen. Gott will in dieser verfahrenen Situation, in der sich Johannes befindet, in der Situation, in der wir uns befinden, mit unseren vielen unbeantworteten Fragen uns nicht hängen lassen. Gott greift ein. Und diese Urkunde, diese siebenfach verliehene, also diese siebenfach versiebelte Schriftrolle, die erinnert an etwas, was in der Antike üblich war. Ein Herrscher oder ein Kaiser bei seinem Amtsantritt bekam eine solche Urkunde, eine sogenannte Bestallungsurkunde verliehen. Und wenn er dann seine Herrschaft antrat, dann wurden die Siegel gebrochen. Und dann rief ein Herold den Inhalt aus, die Beamten stürzten auf die Knie und huldigten dem neuen Herrscher. Die Massen riefen, hoch soll er leben, draußen vor dem Palast brandete Beifall auf. Die Kaiser ließen sich gern in dieser Pose mit einer Schriftrolle darstellen. Und wenn Gott fragt, wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und die Siegel zu lösen, dann ist es wichtig, angesichts dieser vielen, vielen Fragen, die da sind in der Welt. Es geht um eine Personenfrage, nicht um die Sachfrage. Das muss ich erklären. Das ist doch immer so. Die Verbesserungen der Welt, unserer Welt, im Kleinen wie im Großen, die Antwort auf die vielen kleinen und großen Fragen, das scheitert nicht an mangelnder Erkenntnis, oder? Das scheitert nicht an fehlenden guten Vorsätzen, sondern das scheitert an Menschen, die diese Vorsätze nicht umsetzen können. Das scheitert an uns, das scheitert an dir und an mir, am Zustand unseres Herzens. Und das ist in der Politik, global und lokal, genauso wie in unserem persönlichen Leben. Und Gott möchte jemand einsetzen, der die vielen ungelösten Fragen in unserer Welt zu einer Antwort führt. Deine und meine Fragen zu einer Antwort führt, der die Geschichte unserer Welt zu einer Antwort führt. Und niemand, so heißt es, ist dazu in der Lage. Weder im Himmel, also auch keine Engel, sollte man ja meinen, Engel sind besondere Wesen, auf der Erde niemand, egal wie intelligent, wie begabt, wie mächtig, wie erfolgreich, auch da niemand und unter der Erde auch niemand. Keine Dämonen, keine Geister, keine Verstorbenen. Was tun? Und dann, als Johannes völlig erschüttert ist über diese Ausweglosigkeit angesichts all dieser Fragen, kommt einer von diesen 24 Ältesten, eine der Gestalten, die dort im Himmelssaal ist, auf ihn zu und sagt, weine nicht. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine Siegel öffnen. Wer ist das denn? Der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross aus der Wurzel Davids. Das sind zwei Titel, die im Alten Testament verwendet wurden für den Messias. Hier ist Jesus gemeint, Jesus Christus. Jesus bekommt von seinem himmlischen Vater, der auf dem Thron sitzt, die Bestallungsurkunde. Er bekommt die Vollmacht verliehen, damit er die Welt zu ihrer Antwort führt, damit er uns mit all unseren Fragen zu einer Antwort bringt. Und wie kann er das tun? Wie kann er das machen, dass er die Siegel bricht und dass er damit die Fragen, die Aufgaben anpackt, die Fragen beantwortet? Er kann das tun, weil er gesiegt hat, so heißt das hier. Der Löwe aus dem Stamme Juda hat gesiegt. Das ist sehr wichtig für uns. Dieser Sieg, den Jesus errungen hat, das ist ein Sieg über das Böse in der Welt und über das Böse in unserem Herzen. Es ist ein Sieg der Liebe über den Hass. Es ist ein Sieg der Liebe über die Ungerechtigkeit. Es ist ein Sieg der Liebe über all das, was an Zerstörerischem in dieser Welt ist, über die Hoffnungslosigkeit. Seine Liebe erwies sich am Kreuz, als Jesus dort starb und gefoltert wurde und sein Leben gab für uns. Erwies sich seine Liebe als stärker als alle diese negativen Dinge. Und dadurch hat er sich qualifiziert, derjenige zu sein, der die Siegel aufbricht und derjenige zu sein, der die Fragen beantwortet, der in seiner Person es endlich schafft, all das auf den Punkt zu bringen, zu vollenden, was wir, obwohl wir es Jahrtausende schon versuchen, nicht als Menschen auf die Reihe gekriegt haben. Viele Fragen. Wo bleiben die Antworten? Mir ist das ganz wichtig. Wir als Christen haben nicht die Antwort auf alle Fragen. Das wäre ja auch zu schön. Dann wären wir ja die ewigen Besserwisser. Wüssten wir auf alles eine Antwort? Nein, aber wir kennen den, der alle offenen Fragen beantworten wird. Wir kennen Jesus. Jesus ist die Antwort. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Lass uns gemeinsam mit all den Fragen, die wir haben, und ich habe bestimmt viele Fragen, die dich bewegen, heute noch gar nicht ausgesprochen. Lass uns mit den Tränen, die wir haben, weil wir keine Antwort wissen, lass uns zu Jesus kommen. Lass uns auf Jesus schauen. Lass uns ihm vertrauen. Jesus ist auferstanden. Er ist hier. Er ist lebendig. Er empfängt von Gott die Vollmacht, die Welt, unsere Welt zu vollenden. Auf diesen Jesus lass uns schauen in der Adventszeit. Und dann lass uns sagen, komm, Herr Jesus, vollende du unsere so zerrissene Welt. Bring sie zu einem Ende und gleichzeitig zu einem neuen Anfang. Und ich möchte uns einen Abschnitt aus der Offenbarung, Kapitel 21, vorlesen, wo ein wenig davon beschrieben wird, wie das dann aussehen wird. Und da sagt Johannes, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und dann sagte er, der auf dem Thron saß: Gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Und zu mir sagte er: Schreib dieses Wort auf, denn es ist wahr und zuverlässig. Es ist bereits in Erfüllung gegangen. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm das Wasser aus der Quelle des Lebens. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein, sie werden meine Söhne und Töchter sein. Aber die Feiglinge und Treulosen, die abgefallenen Mörder und Ehebrecher, die Zauberer, die Götzenanbeter und alle, die sich nicht an die Wahrheit hielten, finden ihren Platz in dem See vom brennenden Schwefel. Das ist der zweite und endgültige Tod. Und diese harten Worte am Schluss machen das nochmal deutlich. Antwort auf die Fragen unseres Lebens, auf die Fragen unserer Welt gibt es nur bei Jesus. Und wenn wir nicht auf diesen Jesus schauen und wenn wir nicht an diesem Jesus uns dranhängen, dann bleiben wir ohne Antworten und dann zerbricht unser Leben unter der Last und an der Last dieser vielen, vielen Fragen. Viele Fragen, wo bleiben die Antworten? Jesus ist die Antwort. Er wird wiederkommen und alle Fragen zu ihrer Antwort führen. Und wenn wir heute am 27. November auf Jesus schauen, am Beginn der Adventszeit, dann werden wir ruhig. Dann werden wir getröstet. Dann gilt auch uns das, was dieser Älteste, den Johannes bei seinem Blick hinter die Kulissen gesehen hat, ihm sagte: Weine nicht. Gesiegt hat Jesus, der Löwe aus dem Stamme Juda. Er kann das Buch und seine 7 Siegel öffnen. Er hat die Autorität und die Macht, Antworten zu geben. Und er wird es tun. Amen.
Zeit. Wir bitten alle aufzustehen, wer das möglich ist. Und als ich den Text gelesen habe für die Predigt heute, es fiel mir ein, das Wort würdig. Und das möchte ich quasi als Hauptschwerpunkt für die Anbetung. Einfach, dass wir nachdenken, nicht was Gott für uns tut, sondern wie Gott ist. Denken wir darüber nach, dass Gott heilig ist, dass Gott würdig ist und dass ihm unsere Ehre gebührt. Thank you. suchen überall in der Welt, aber du stehst die ganze Zeit da. Hilf uns in der Adventszeit und heute, die Antwort in dir zu suchen. Und danke, dass du da bist, dass du wichtig für dich bist und hast unsere Ehre verdient. Nehmen wir ein bisschen Zeit und einfach nachdenken. Vielleicht über diese himmlische Szene, was in der Offenbarung beschrieben ist, oder vielleicht in Bereichen in unserem Leben, wo Gott die Antwort sein könnte. Nehmen wir ein bisschen Zeit und dann singen wir das letzte Lied. Thank you.
Das ist doch eine gute Sache, wenn wir das mitnehmen in unsere neue Woche, was wir jetzt gesungen haben. Jesus ist Herr, egal was uns begegnen wird. Das wünsche ich euch. Ich lade euch jetzt noch ein zu Kaffee und Tee, den schon fleißige Hände bereitet haben. Dann habe ich gerade gehört, es gibt auch Kuchen, den Silke Hahn vom Schulfest mitgebracht hat. Der darf auch gerne gegessen werden, also könnt ihr euch richtig stärken und erfreuen. Kommt miteinander ins Gespräch, sucht auch noch Stille, wer das möchte oder wer Gebet braucht, wer einfach seine persönlichen Fragen loswerden möchte, einfach mal Ohren sucht, die zuhören. Und ein Herz, das mitfühlt, der darf gerne hier vorne hinkommen. Dort sind gleich Mitarbeiter bereit dazu. Ich möchte jetzt uns den Segen zusprechen und bitte euch, dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. Er gebe dir den Mut, aufzubrechen, und die Kraft, neue Wege zu gehen. Er schenke dir die Gewissheit, heimzukommen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott sei Licht auf deinem Wege. Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. Er nehme dich bei der Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Ganz sein von Leib und Seele, das Bewusstsein der Geborgenheit, ein Vertrauen, das immer größer wird und sich nicht beirren lässt. So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Eine ganz gute, gesegnete Adventszeit wünsche ich euch.